Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Die Mähne wurde immer schlimmer, die Stellen wurden immer mehr.
Dann fing das an den Ganaschen an und der Schweif wurde immer weniger.
Das ist eine sehr seltene Erkrankung, die aber meistens eine sehr schwerwiegende klinische Symptomatik hat.
Und dieses Mikroskop wurde dann vererbt und dann hat meine Mutter sogar, hat immer bei ihrem Pferd im Blut geschaut und hat dann da immer wieder diese Eosinophilen gesehen in ganz hoher Anzahl.
Also die Pferde versterben meistens dann irgendwann oder werden praktisch dann irgendwann dann eingeschläfert.
Er ist abgemagert, er war ganz nackig, er hatte auch so eine richtige elefantöse Haut.
Und die Zellen, die haben eigentlich in der Haut nicht wirklich was zu suchen und machen dort eben den Gewebeschaden.
Alle haben so ein bisschen gedacht und haben gesagt, oh, vielleicht ein bisschen warten wir noch. Aber eigentlich hat sein letztes Stündlein geschlagen.
Bei der Impfung ist man halt immer abhängig vom Immunsystem, wie viel das es macht.
Also ich bin richtig stolz auf das Pferd und auf uns, weil ich wirklich denke, wir haben ihm ein richtig gutes Leben, haben wir ihm zurechtgebastelt, auch wenn wir jetzt eigentlich fast gar nichts mehr tun.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Da muss man kein Friseur sein, um festzustellen, das klingt haarsträubend.
Und die Geschichte wollen wir euch erzählen, weil Erzähl mir was vom Pferd, unserem journalistischen Pferdepodcast rund um Pferde und rund um die Reiterei.
Genau. Und wir, das sind Anja Nils.
Und Jan Tönnies. Wir kennen uns im Übrigen schon ewig. Also
wir waren sehr ewig.
Sehr ewig. Wir haben zusammen Radio gemacht in Berlin. Das ist, oh Gott, wie lange ist das her? Das sagen wir jetzt nicht so ganz genau. Ganz genau. Wir sind zusammen geritten. Wir sind zusammen verreist. Wir haben zusammen Silvester gefeiert. Diverse Male.
Und wir haben beide mal das Silberne Pferd, den Medienpreis in Aachen gewonnen.
Genau. Und nun wollen wir euch in unterschiedlichen Kategorien etwas vom Pferd erzählen. Alle zwei Wochen zum Beispiel regelmäßig in unseren True Cases.
Genau, True Cases. Das heißt, wir haben einen Fall, einen wahren Fall und den haben wir für euch recherchiert und wollen einfach eine Geschichte erzählen. Und da können wir vielleicht gleich sagen, wenn ihr eine Geschichte habt, die erzählenswert ist, lasst es uns wissen.
Und dann springen wir auch schon mitten rein in unseren ersten True Case, unsere erste wahre Geschichte, unseren ersten Fall.
True Cases.
Das ist der Fall von Daily Deal, einem jetzt 13-Jährigen. Anja, du hast die ganze Geschichte recherchiert. Wie hast du überhaupt davon erfahren?
Ich habe ihn getroffen. Also ich habe ihn gesehen und dachte, ups, was ist das denn? Und zwar auf einer Weide in Rügen, wo unser Pferd, also das Pferd von meiner Tochter, gerade so ein bisschen Langzeiturlaub macht, weil meine Tochter ja in Schweden studiert.
Sabbatical
sozusagen, genau. Und er steht auf dieser Weide, wo auch Daily Deal steht. Und den habe ich gesehen und dachte, was ist das? Das ist nämlich tatsächlich ein Pferd ohne Haare. So gut wie keine Haare. Kahl. Der steht da mit einer Decke, ein paar Haare so am Kopf hat er, aber fast keine.
Haut. Nacktmull.
Nacktmull. Der war früher mal Dunkelfuchs, jetzt ist er so gräulich, hautgräulich. Also das hat mich natürlich interessiert. Ich habe mit den Besitzern dann mal Kontakt aufgenommen und die haben mir wirklich lange die Geschichte von diesem Pferd erzählt, weil es wirklich eine lange Geschichte ist und zwar eine Geschichte auch auf Leben und Tod. Und dass der da so steht und doch eigentlich glücklich ist und aussieht, grenzt eigentlich schon an ein Wunder. Also dass Daily noch lebt, verdankt er der Beharrlichkeit seiner Familie, natürlich auch ein bisschen der Kunst der Tierärzte. Seine Familie, das sind Gabi und Shirin. Shirin ist die Tochter, Gabi ist die dazu passende Mutter. Das hat man ja häufig. Mutter und Tochter kümmern sich gemeinsam um ein Pferd. Und erstmal startete die Geschichte von Daily und Shirin so wie in einem Pferdemädchen-Märchen.
Also ich hatte davor immer Reitbeteiligungen. Und dann wollte ich aber auch Turnier reiten und das auch konstant. Und dann war es doch immer irgendwie so, dass mit den Reitbeteiligungen es halt irgendwie nur für ein Jahr gehalten hat und alles. Und dann haben wir uns als Familie dazu entschlossen, mir ein Pferd zu kaufen, damit ich halt turniertechnisch weiterkomme. Zu dem Zeitpunkt bin ich so A-Dressur geritten und war gerade so auf dem Weg zur L-Dressur. Und dann haben wir Daily über die Auktion gekauft in Pferden. Da war der noch dreijährig und ich war gerade erst 14. Und ja, dann war auch die ersten 5 Jahre alles super. Dann habe ich angefangen, mit dem Reitpferde zu gehen, Dressurpferde A, dann irgendwann L-Dressur. Und bin auch den Nürnberger Burgpokal mit dem mitgeritten für die Junioren. Und das war alles ganz toll. Und als er dann 8-jährig war, fing das halt an, dass der eine Stelle in der Mähne bekommen hat, wo die ausgefallen ist, wo wir dann erstmal dachten, ah, vielleicht hat er Ekzem oder reagiert auf irgendein Futter allergisch und haben das halt erstmal alles abgeklärt.
Okay, also Allergietest.
Allergietest haben wir auch schon mal gehabt, ehrlich gesagt, bei unserem Pferd. Da ging es auch um Futtermittel und am Schluss kam raus, er ist auf alles ein bisschen allergisch. Das ist ja auch ein großes Problem bei Pferden. Allergietests sind ja oft ziemlich ungenau, weil man das Allergen nur sehr ungenau herausfiltern kann und auch nur sehr ungenau darauf testen kann. Bei Mücken werden zum Beispiel die ganzen Mücken gesmasht, also der ganze Mückenkörper, der ja noch aus viel mehr besteht als aus der Substanz, die dann vielleicht das Allergen ist. Und so ist es bei Futtermitteln auch. Also sind die Ergebnisse von Allergietests bei Pferden immer so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten. Aber meistens kommt irgendwas dabei raus, aber man kann nicht so richtig was damit anfangen. Und so war das dann auch bei Daily.
Da kam halt raus, dass er gegen Futtermotten allergisch ist. Und deswegen haben wir ihm dann halt Hafer aus dem Sack, also gereinigtes Futter nur gefüttert, haben ihn dann auf Späne gestellt. Und dann war das aber so, dass das halt immer schlimmer wurde und man nicht so richtig wusste und die Tierärztin auch nicht wusste, warum das nicht in den Griff zu kriegen war.
Irgendwann war das dann halt so, dass die Hälfte von der Mähne gefühlt gefehlt hat und wir ihm die dann auch komplett abrasiert haben, weil einfach fast die ganze Mähne weg war.
Fast die ganze Mähne weg, gescheuert, würde ich, Allergie haben wir auch schon als Stichwort gehabt, auf Sommerekzem tippen. Haben ja viele und man denkt da zwar erstmal an Isländer oder sonst was, aber tatsächlich gibt es auch jede Menge Warmblüter, die unter Sommerekzem leiden.
Ganz genau. Und jetzt haben wir uns natürlich dann erstmal erklären lassen, was ist eigentlich Sommerekzem genau? Und zwar von Professor Heidi Gehlen, die ist die Chefin der Inneren Medizin an der Freien Universität Pferdeklinik in Berlin.
Also Sommerekzem ist eine allergische Reaktion auf den Speichel von Stechmücken oder Stechfliegen. Und das geht immer mit Juckreiz einher. Das heißt, die Pferde werden die Mähne und den Schweif und manchmal auch die ventrale Bauchlinie versuchen zu schubbern. Der Juckreiz ist so das Hauptmerkmal, was damit einhergeht. Und natürlich auch die entsprechende Jahreszeit, wenn nämlich Mücken aktiv unterwegs sind.
Ja, Professor Gehlen hat es schon gesagt. Jahreszeit, Sommerekzem ist ja irgendwie auch ein bisschen schon drin. Das heißt, beim Sommerekzem reagiert das Pferd auf den Insektenstich. Deswegen spricht man auch von einer Insektenstich-Hypersensitivität, die dann eine allergische Hautreaktion auslöst.
Die natürlich vor allen Dingen saisonal wiederkommt, also jedes Jahr im Sommer wieder.
Weil dann eben auch die entsprechenden Mücken, meistens ist ja die Kriebelmücken am Schwirren, das kennt man ja, also gerade so morgens, wenn die Sonne aufgeht oder abends im Gegenlicht, sieht man die dann zu Horden über die armen Pferde herfallen. Und
dass das die Kriebelmücken sind, weiß man aber noch gar nicht so wahnsinnig lange. Früher hatte man eine lange Liste von möglichen Auslösern, also Pilze, Parasiten, Ernährung, Klima, Hygiene und sowas. Das ist jetzt erst wissenschaftlich bestätigt. Also, dass es genau Proteine aus der Speicheldrüse, die während der Insektenstiche bestimmter Mücken übertragen werden. Das ist das, was letztlich das Sommerekzem dann auslöst.
Die Spucke macht's.
Die Spucke macht's, ja. So kann man es sagen. Und dann geht's natürlich weiter. Also, dann kommen kahle bis blutende Wunden, die verursacht werden durch den Juckreiz. Ne? Das Pferd scheuert sich. Dann gibt's Geschwüre und da dringen dann Milben und Bakterien ein oder auch Pilze und verursachen dann noch schwerere Schäden, also sogenannte Sekundärinfektionen.
Kennt man ja selber auch, ne? Dann fummelt man an einem juckenden Mückenstich rum und pleck, auf einmal ist es entzündet. Okay, das ist Sommerekzem, aber davon fallen meines Wissens nach vielleicht Mähnenhaare aus, weil sie ausgeschubbert werden, aber ja nicht das ganze Fell.
Nein, nicht das ganze Fell, bei Daily war es also doch dann deutlich mehr und es ging auch immer noch weiter. Und Gabi und Shirin haben, weil sie keine andere Idee hatten, natürlich stand ja auch nichts anderes im Raum, erstmal alles versucht, Daily entsprechend dieses vermuteten Sommerekzems zu behandeln.
Dann haben wir entsprechende Waschungen gemacht, weiß ich nicht, wie viele wir ausprobiert haben. Deswegen ja auch die kurze Mähne, dass das mit dem Waschen und dem Pflegen alles besser geht. aber letztendlich hat er nur auf Worst Case Cortison reagiert. Mit Cortison wurde alles besser. Er musste sich nicht mehr schubbern und die kahlen Stellen haben dann auch angefangen, wieder Fell zu kriegen. Und sobald man das Cortison ganz langsam ausgeschlichen hat, hatte man quasi kurz nach dem Ausschleichen eine schlimmere Ausgangssituation als zu der Zeit, wo man mit Cortison angefangen hat. Es wurde also mit jeder Cortisonkur eigentlich schlimmer als besser.
Okay, jetzt höre ich schon die ersten Schreie. Oh, Cortison. Da muss man vielleicht mal ganz klar sagen, Cortison ist ein Hormon, das greift in den Körper ein. Ganz klar, das zieht die Immunabwehr des Körpers runter. Das wird eigentlich quasi angreifbarer, wenn man so will, von außen. Und zu viel Cortison oder eine falsche Cortisongabe kann mitunter ganz schlimme Folgen haben, Hufrehe etc.
Ja, geht auch auf Leber und Niere, ne? Also Leber- und Nierenwerte werden irgendwann bei Dauerkortisongabe schlechter.
Klar, weil die natürlich die beiden Organe sind, die am meisten mit Ausscheidung beschäftigt sind. Aber Cortison generell zu verteufeln, das ist auch falsch. Wenn man mit Tierärzten spricht, Cortison hat schon seine Berechtigung, aber natürlich in Rücksprache mit einem behandelnden Tierarzt, einer Tierärztin. Und es hat ja ihm für den Moment geholfen, aber eben nur in dieser riesenhohen Dosis.
Genau, es hat Daily erstmal für den Moment geholfen, aber es bekämpft natürlich nur die Symptome, ne? Also die Ursache war ja immer noch unklar. Und was ja jetzt inzwischen schon klar war, dass es offensichtlich keine allergische Reaktion auf Mücken ist. Also eine allergische Reaktion wahrscheinlich schon, klar, aber worauf war eben nicht klar. Und ganz häufig zieht ja eine Allergie eine andere nach sich oder die verstärken sich dann auch noch gegenseitig. Und Daily ging es immer schlechter und schlechter und zwar nicht nur im Sommer, wenn die Mücken flogen, sondern auch im Winter. Und die Hoffmanns haben dann alles probiert, also natürlich um Symptome zu lindern, ne? Homöopathie, Bioresonanz. Alles, was einem da einfallen kann und zwar alles ohne Erfolg. Was hat Daily wirklich? Das war das große Geheimnis und das große Rätsel. Also die Haustierärztin hat dann irgendwann Kontakt mit der Freien Universität Pferdeklinik in Berlin aufgenommen. Die haben sich dann auch bemüht, die haben ein Blutbild nochmal gemacht, die haben Stanzen genommen. Das sind ja so kleine Hautproben, die dann in der Pathologie untersucht wurden. Und da gab es dann die erste Auffälligkeit, nämlich die Eosinophile waren ganz stark erhöht, also dramatisch erhöht, ungefähr um das 20-fache.
Werbung.
Na, gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt. Und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera. Da gibt es alles aus einer Hand. Josera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an. Es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Josera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge.
Eosinophile.
Natürlich, die Eosinophile.
Die Eosinophile. Wer kennt sie nicht? Genau.
Du hast sie, ich habe sie.
Ja. Gut, dass wir sie haben. Die sind auch wichtig. Ich habe es mir erklären lassen. Ich habe es natürlich auch nicht gewusst. Eosinophile sind eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen, die eine wichtige Rolle im Immunsystem spielen. Und das hat uns die Humanbiologin Antonia Gabriel aus der Schweiz erklärt. Und dass ich die gefragt habe, das hat natürlich einen Grund. Die spielt in der Geschichte nachher noch eine ganz große Rolle. Aber erstmal, was sind Eosinophile?
Eosinophile sind Zellen im Blut, also sie werden im Knochenmark hergestellt.
Und charakteristisch für diese Zellen ist, dass sie sehr viel so kleine Einschlüsse haben innerhalb der Zelle. Und in den kleinen Einschlüssen, dort sind toxische Moleküle drin. Und wenn die Zelle durch irgendwas getriggert wird und reagieren soll, dann tut sie diesen Inhalt aus diesen Einschlüssen wie auswerfen. Und das sind dann diese toxischen Moleküle. Und die können dann den ganzen Ärger machen. Also die machen einen riesen Gewebeschaden. Die können auch zum Beispiel Würmer killen. Also die sind wahnsinnig potent. Und die Zellen, die haben eigentlich in der Haut nicht wirklich was zu suchen. Die wandern einfach durch diese falsche Immunantwort, wo ein Allergiker macht, haben die das Signal bekommen, dass sie da rauswandern sollen. Und dann gehen die dorthin und machen dort eben den Gewebeschaden.
Toxisch, also giftig und, wenn ich es richtig verstanden habe, an einer Stelle, wo man sie nicht erwartet und nicht vermutet.
Richtig, genau. Und entwickelt wahrscheinlich aus einer Allergie heraus, unter Umständen auch aus einem Sommerexem heraus. Kann durchaus dem Ganzen schon irgendwann mal vorangegangen sein, vielleicht auch fast so ein bisschen unbemerkt. Und daran forscht Antonia Gabriel. Wie gesagt, die ist Humanbiologin, also eigentlich im Menschenbereich zu Hause. Eigentlich ist sie an der Uni Zürich Doktor in Immunologie, forscht da in verschiedenen Forschungsgruppen und ist dann Gründerin der Firma EVAX, also EVAX. Das ist ein Spin-off-Unternehmen der Universität Zürich, also so eine Ausgründung. Und die versuchen, menschliche Forschung auf Pferde zu übertragen und entwickeln therapeutische Impfstoffe zur Behandlung chronischer Krankheiten wie Allergien und Atemwegserkrankungen. Und dass sich Antonia Gabriel genau damit beschäftigt, das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund.
Früher war die Dermatologie immer ein bisschen ein Feld, wo eher schwierig ist, weil man nichts machen kann. Man hat kein Medikament außer Cortison. Und mittlerweile ist es wahnsinnig gewachsen und man hat unglaublich viele Möglichkeiten und wahnsinnig viel Immuntherapien gibt es, sei es in der Melanomtherapie oder dann auch bei den Allergien. Also die Allergologie und die Dermatologie sind ja viel miteinander verbandelt. Und eigentlich war ich anfänglich gar nicht so sehr in Richtung Allergie unterwegs, aber durch mein privates Hobby eigentlich und beziehungsweise das Pferd von meiner Mutter hatte Sommerekzem und dadurch habe ich mich dann schon sehr Richtung Haut interessiert und dadurch habe ich natürlich einen leichteren Zugang gehabt und auch, dass ich viele andere Reiter kannte, die das Problem haben, weil das Pferd meiner Mutter ist ein Isländer, ich selber reite Isländer und Isländer haben natürlich eine besonders hohe Prävalenz vom Sommerekzem. Beziehungsweise es ging eigentlich los, dass das Pferd von meiner Mutter sehr schlimm betroffen war und es gab da eigentlich eine Beobachtung ganz am Anfang, wo mein Opa hatte einen Teich und der hatte ein Mikroskop, wo er immer die ganzen Mikroben und so weiter da im Teich angeschaut hat und dieses Mikroskop wurde dann vererbt und dann hat meine Mutter hat immer bei ihrem Pferd im Blut geschaut, also meine Mutter ist OP-Schwester und hat dann da immer wieder diese Eosinophilen gesehen in ganz hoher Anzahl.
Also eine Forscherin, EVAX, Vaccination, Englisch, Impfung, das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter.
Das wird wohl der Gedanke sein.
Ein Opa mit Tümpel- und Mikroskopaffinität und eine medizinisch vorgebildete Mutter als OP-Schwester, die selber auch Blut untersuchen kann. Das sind die Grundbegriffe.
Und was entsteht daraus? Ein Impfstoff für Pferde. Soll jedenfalls entstehen. Genau, das entwickeln die.
Okay.
Und dieser Impfstoff hat das Ziel, die eosinophilen Zellen zu verringern, damit die dann weniger Gewebeschaden machen können. Also das ist ja genau das, was bei Daily passiert ist.
Okay, wir haben eine Idee in der Schweiz und wir haben Daily in der Nähe von Berlin. Wie kommen die beiden zusammen?
Erstmal sind die noch gar nicht zusammengekommen, weil die voneinander ja noch gar nichts wussten. Daily bei Berlin mit seinen Gewebeschäden verursacht die durch die eosinophilen Zellen und die Schweizer OP-Schwester und Antonia Gabriel, die sich eben darum bemüht haben, einen Impfstoff zu entwickeln.
Wie geht's Ihnen denn aktuell da zu dem Zeitpunkt?
Die Gewebeschäden an der Haut sind heftig zu dieser Zeit, was die Situation für Gabi und Shirin auch zunehmend unerträglich macht. Für das Aussehen von Daily müssen sie sich natürlich permanent rechtfertigen. Der aber kommt mit seiner Situation eigentlich zu dieser Zeit jedenfalls noch ganz gut klar.
So kahl wie er war, bin ich ihn geritten, habe halt immer überall Lammfell runtergemacht, wo Lammfell runter konnte.
Der wurde sogar tatsächlich immer besser.
Also auch beim Reiten. Der hatte Lust und Energie und hat irgendwie auch keine Schmerzen oder sonstiges gezeigt.
Also er hat auch ganz klare, wache Augen gehabt.
Ich bin ihn dann nicht mehr sportmäßig geritten. Der musste dann nur noch das machen, worauf er Lust hatte. Also ich bin mit dem gesprungen, bin mit dem ins Gelände gegangen, habe den auch mal dressurmäßig gearbeitet. Aber wenn der mir auch an einem Tag gezeigt hat, der hat heute keine Lust, dann musste er halt nicht. Dann ging es halt nur am langen Zügel irgendwie außenrum im leichten Sitz. Aber der wollte auch arbeiten.
Und wenn man dann in so einem großen Reitstall ist mit 80, 100 Pferden, hat man natürlich auch in der Reiterszene immer wieder Menschen, die dann Angst haben, ist das ansteckend? Ich will nicht, dass der mit dem geführt wird. Ich will nicht, dass der mit ihm auf der Wiese steht. Und das waren einfach so eine Sachen. Wir hatten da schon genug drunter zu leiden, dass wir alles versucht haben und nichts geholfen hat. Die Mähne wurde immer schlimmer, die Stellen wurden immer mehr.
Dann fing das an den Ganaschen an und der Schweif wurde immer weniger.
Ja, okay, wenn ich mich da jetzt reinversetze, dann denkt man natürlich erstmal, oh, was ist denn das für eine Stallgemeinschaft, das arme Pferd. Und dann werden die da noch, naja, gemobbt ist vielleicht ein bisschen groß, aber zumindest fühlen die sich da nicht mehr so wohl. Auf der anderen Seite überlege ich jetzt gerade, wenn einer ankäme, kaum Schweif, keine Mähne und man weiß nicht warum, wäre ich jetzt auch nicht glücklich, wenn der auf dem Paddock neben meinem stehen würde und die Mähne kraulen, also die Mähne meines Pferdes, das noch Mähne hat.
Ja, geht mir auch so. Also, ne, also es hieß zwar, es ist nicht ansteckend, aber so ganz glaubt man es denn nicht, zumal es gar noch keine wirkliche Diagnose gab. Also das Gerede wurde immer schlimmer und schlimmer, Dailys Zustand auch. Und dann haben sich Hoffmanns entschieden, den in einen anderen Stall zu stellen. Also man, auf der gleichen Anlage gab es so einen kleinen abgeschiedenen Stall mit so ein paar Paddock-Boxen, wo keiner dran vorbeilief, wo auch die anderen Einsteller den nicht gesehen haben. Und die Betreiber dieses Stalles, Vicky Appendino ist die Tochter des Stallbetreibers damals gewesen, die hat sehr, sehr, sehr sich eingesetzt und hat versucht, so gut es ging, Familie Hoffmann da zu helfen.
Zu dem Zeitpunkt sah er aus wie ein Eczema. Und wir haben ihn auch dahingehend, sind wir auf seine Bedürfnisse eingegangen. Also er stand dann irgendwie auf Strohpallets und er ging dann nicht mehr auf Wiese, weil dieses Allergiethema noch auch im Raum stand und man auch das ausschließen wollte. Und er wurde auch damals haferfrei gefüttert. Auf jeden Fall diese ganzen kleinen Besonderheiten haben wir beachtet und trotzdem hat sich das Ganze beschleunigt und verschlimmert.
Boah, da stelle ich mir aber auch wirklich schwierig vor. Also klar, auch da wieder, im ersten Moment denkst du dir, ja toll, dann wird das Schmuddelkind abgeschoben. Aber auf der anderen Seite, eine Quarantänebox und eine Quarantänefunktion hat ja einen Sinn. Stell dir mal vor, dass es wirklich irgendwie, ich sage mal, ein böser Pilz, den keiner erkannt hat. Und auf einmal hast du 80 Pferde, Karl. Das willst du als Pferdebesitzer nicht, das willst du als Stallbesitzerin erst recht nicht.
Natürlich.
Das kann ich verstehen. Aber das ist ja bitter, dass es irgendwie offensichtlich doch bergab ging.
Nichts hat geholfen, wirklich nichts, außer Cortison, das hat Gabi ja schon erzählt, aber das auch immer nur kurzzeitig. Und irgendwann hat sich die Haustierärztin dann tatsächlich die Karten gelegt.
Sie wusste dann selber nicht mehr weiter und war dann auch so ein bisschen so nach dem Motto, jetzt ist er austherapiert, wenn er jetzt kein Cortison mehr kriegt, weiß sie auch nicht, was sie machen soll. Sie wäre auf Langzeitcortison umgestiegen, wollten wir aber nicht, weil wir gesagt haben, dann ist es so absehbar, dass die Niere und die Leber aufgibt. Ich habe nächtelang im Internet gelesen, gemacht, getan und irgendwann bin ich halt auf diese Studie von EFAX gestoßen, wo ich dann mir das ganze Kauderwelsch rausgelesen habe und versucht habe, das zu verstehen. Und dann sage ich, guck mal, hier steht, die senken die Eosinophile. Und dann habe ich die angeschrieben und habe halt gesagt, habe ihr meinen Fall geschildert. Und dann hatte sie gesagt, okay, wenn man mit einer Uniklinik, sie dürfen den Impfstoff nur an eine Uniklinik abgeben.
Das heißt, es gibt wieder mal wahrscheinlich einen kleinen Hoffnungsschimmer.
Weil sich Gabi so reingehängt hat und dann so mit Antonia Gabriel aus der Schweiz in Kontakt gekommen ist, die ja an diesem Impfstoff arbeitet derzeit noch.
Was ich daran aber gut finde, ist, dass die sagt, weil wir da noch in der Forschung sind, kann dieser Impfstoff auch nur an eine andere Uniklinik gegeben werden. Also das ist, ich finde, das gibt einem ein ganz gutes Gefühl, gleichzeitig natürlich auch, oh Gott, wird er jetzt zum Versuchskaninchen, aber eine andere Chance gibt es ja nicht.
Nee, das ist auch aktuelle Gesetzeslage. Also dieser Impfstoff ist noch im Entwicklungsstadium, der ist noch nicht zugelassen. Also darf man den nur verwenden im Rahmen eines sogenannten Therapieversuchs. Das heißt, der muss an eine Universitätsklinik geliefert werden und die dürfen das dann im Rahmen eines Therapieversuchs machen. Das kann man ja noch nicht kaufen auf dem Markt, diesen Impfstoff. Und die FU-Klinik in Berlin hat sich dann eben bereit erklärt, da mitzuspielen. Und die hatten inzwischen auch eine Diagnose, jedenfalls eine wahrscheinliche Diagnose, also einen Namen für die Krankheit, die Daly vermutlich hat, und zwar MED. M-E-E-D.
Oh Gott, das nächste vier Buchstabenkürzel, das den Pferden irgendwie ein Problem bereitet.
Genau, nie gehört. Was ist MED? Das habe ich mir dann erklären lassen von Professorin Heidi Gehlen von der FU Pferdeklinik Berlin.
M für multisystemisch, also es sind, können bei der Erkrankung verschiedene Organe betroffen sein. Und dann das erste E steht für Eosinophilik, das eben halt eine Erkrankung ist, wo vor allen Dingen die Eosinophilen erhöht sind. Dann das zweite E steht für Epitheliotropik, also dass eben halt vor allen Dingen Epithel, also Hautgewebe unter anderem mit betroffen ist. Und das D für Disease, für Erkrankung. Das ist eine sehr seltene Erkrankung, die aber meistens eine sehr schwerwiegende klinische Symptomatik hat. Und es kommt eben halt dazu, dass verschiedene Organe durch eben halt eosinophile Zellen sozusagen infiltriert werden. Und bisher ist auch die Ursache unbekannt. Als das Pferd uns erstmalig vorgestellt wurde für diese Impfapplikation, hatten wir aus unserem Interesse halt auch angeboten, dass wir ganz gerne nochmal abklären wollen, ob es wirklich nur die Haut ist, weil eben halt die Erkrankung häufig mehrere Systeme betrifft, nicht nur die Haut, sondern eben halt auch eventuell den Verdauungstrakt, den Darm. Manchmal ist auch eben halt Gewichtsverlust, Durchfall und so weiter. Es kann auch mal die Lunge betroffen sein, die Leber, was aber auch insgesamt selten ist.
Ja, das ist ja wieder so klassisch. Dann hat man endlich, also das will man ja, man möchte eine Diagnose. Und auch wenn man dann erstmal MEED hört und nicht weiß, was es ist. Ja. Aber wenn ich natürlich als erstes Wort das M multisystemisch höre, dann wird mir nicht multi, sondern mulmig erstmal, weil das klingt ja irgendwie nicht so toll.
Gar nicht toll. MEED ist überhaupt gar nicht toll und ja auch ganz selten. Aber nun war Daly wohl auch in dieser Hinsicht nicht so ein ganz typischer Fall, weil bei ihm eben nicht mehrere Organe betroffen waren, sondern in Anführungsstrichen nur die Haut, aber die dafür umso heftiger.
Und die ist das größte Organ, wie wir wissen.
Richtig. Und die Eosinophile, die müssen runter. Da waren sich alle einig. Also, auch wenn man keine weitere Idee hatte, also eine andere Idee gab es einfach nicht mehr, wie man diesem Pferd helfen könnte. Also der Versuch mit dem Impfstoff. Also Heidi Gehlen hat das dann in Angriff genommen.
Ich kenne die Firma schon und ich weiß, dass sie unter anderem an der Entwicklung sind für verschiedene Impfstoffe, Impfsubstanzen, zum Beispiel auch, glaube ich, einen Impfstoff gegen equine Sarkoide und so weiter. Ich war ein bisschen erstaunt, dass das hier bei dieser Erkrankung eingesetzt oder versucht wird. Aber letztendlich, dass bei der Erkrankung die Prognose insgesamt sehr schlecht ist, weil egal, was man versucht, in der Regel keinen guten Therapieerfolg hat, habe ich gedacht, naja gut, schaden wird es wahrscheinlich nicht und habe mich deshalb auch nicht dagegen ausgesprochen, das zu versuchen. Und eine gute Alternative als Behandlung hat man tatsächlich bei der Erkrankung nicht. Also die Pferde versterben meistens dann irgendwann oder werden praktisch dann irgendwann dann eingeschläfert. Das ist häufig so der Weg.
Also die Prognose, die Perspektive ist erstmal
miserabel.
Ja.
Miserabel, ja. Es gibt ja auch nur eine Handvoll bekannte Fälle in der ganzen Welt und keins lebt mehr, muss man dazu mal sagen.
Bis auf Daly Deal.
Also es gibt wohl noch ein anderes, das ist nicht so ganz bekannt, der mit Langzeitkortison noch eine Weile gelebt hat. Aber Daly Deal sollte nun also erstmal mit diesem neuartigen Impfstoff behandelt werden. Die Pferdeklinik Berlin hat sich bereit erklärt, ihn mit diesem Impfstoff zu behandeln. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun. Christoph Miescher ist der Chef, der ist auch Schweizer, ne? Und die Firma EFAX aus der Schweiz, die hatten da natürlich schon Kontakte und auch mit der Uni Zürich mal zusammengearbeitet. Also Daly bekam dann die erste Impfung, die dann quasi bewirkt, dass er weniger Eosinophile produziert. Und wie das gehen soll, das hat uns auch Antonia Gabriel erklärt.
Der Impfstoff, der induziert Antikörper bei dem Pferd. Also das Pferd macht, wenn wir das impfen, Antikörper. Das ist, was ein Impfstoff immer macht. Also man impft und dann gibt's Antikörper. Und das Besondere an den Antikörpern ist jetzt nicht, dass sie zum Beispiel irgendein Bakterium oder ein Virus oder irgendwas Fremdes erkennen, sondern diese Antikörper erkennen, was vom Körper selber ist. Und bei Menschen werden solche Antikörper auch wahnsinnig viel angewendet. Vor allen Dingen kennt man die in der Krebstherapie. Aber der Antikörper hat einen Nachteil, wenn man den herstellt, der ist wahnsinnig teuer. Und drum ist es fürs Pferd nicht machbar. Und deswegen muss man da mit einer günstigeren Alternative herkommen, wo quasi dem Immunsystem gezeigt wird, dass der Stoff, der verantwortlich ist, dass mehr von diesen Zellen produziert werden, dass wir das dem zeigen und sagen, Immunsystem, mach dagegen einen Antikörper. Und dann macht es das und dadurch blockt es dann diesen Stoff ab, der sagt, es muss mehr von diesen Zellen produziert werden.
Das klingt jetzt erstmal plausibel.
Das klingt plausibel und es hat auch funktioniert zunächst. Also diese Symptome wurden wirklich besser. Die Eosinophile ging deutlich runter, aber das Ganze war wirklich nur eine sehr kurzzeitige Besserung, weil danach gingen sie ziemlich schnell auch wieder sehr, sehr hoch. Aber das lag jetzt komisch, aber wahr an Corona, weil eigentlich sollte Daily 3 Impfungen bekommen, aber er hat dann nur die erste bekommen und dann kam Corona eben dazwischen und vermasselte erstmal alles.
Bei der Impfung ist man halt immer abhängig vom Immunsystem, wie viel das es macht. Das ist eigentlich super gut von unserem Immunsystem, aber der Nachteil ist natürlich, dass man gerade am Anfang eben immer diese Grundimmunisierung braucht, wo das Immunsystem dreimal das Ganze sieht und dann die Möglichkeit hat, seine Antwort zu optimieren. Und danach muss man es einfach immer wieder boosten regelmäßig, weil jede Immunantwort geht mal zu Ende. Das ganze System pendelt sich ja dann ein. Und je eingependelter das ist, desto weniger muss man da dann nachher eingreifen. Aber am Anfang muss man sich ja genügend oft spritzen und dann kann man das reduzieren.
Also Corona hat dieses normale Prozedere, mit den 3 Impfungen kennen wir auch alle Grundimmunisierung, zerstört, weil einfach kein Impfstoff rausging oder ja, weil wir alle irgendwie im Lockdown waren.
Absolut, genau so. Also er bekam nicht mal die 2. Impfung und deshalb ging es ihm dann sehr schnell schlechter und schlechter und zwar wirklich richtig schlecht.
Er ist abgemagert, er war ganz nackig, kein Schweifhaar mehr, nur so wie so eine kleine Giraffe so am Zipfel unten was.
Kein Decker.
Die Haut, er hatte auch so eine richtige elefantöse Haut, also die war nicht so schön glatt wie bei einem normalen Pferd und haben dann entsprechende Cremes gekauft und dann diese Haut auch eingecremt und es war halt pflegetechnisch wirklich viel, viel Arbeit.
Geschwollene Extremitäten auch eine Zeit lang.
Ja.
Ganz doll und ganz doll hat er auf Hitze reagiert. Da stand er und hatte im Stand in Ruhe schon eine erhöhte Atemfrequenz.
Ja, wir mussten ihn im Sommer im Stall halten. Der konnte nur nachts raus im Sommer.
Ab 28 Grad sind wir alle 2 Stunden nach Wiedstock gefahren und haben dieses Pferd mit einer nassen Decke hingestellt, damit der nicht überhitzt.
Und durch die Hautschädigung, dadurch, dass das Fell nicht mehr da war, hat er sich auch nicht mehr abkühlen können selber, weil das Fell ja nicht nur zur Wärmedämmung genutzt wird, sondern auch zur Kälteregulierung. Haben wir dann mit Eiswasser dagestanden und ihn runtergekühlt und darauf gewartet, dass die 2. Impfung kommt.
Das war eigentlich für uns die schlimmste Zeit, weil wir uns nie so richtig getraut haben, zu Hause darüber zu reden. Wie lange macht man das noch mit dem Pferd? Weil man hat was gefunden, wo man eigentlich glaubt, das ist was ihm helfen kann. Und die Corona-Zeit war ja sowieso ätzend. Und die Hoffnung war halt da, wenn er dann den Impfstoff wieder kriegt, dann geht alles bergauf. Und das war dann so, mal kam ich halt nach Hause und habe gedacht, boah, redest du mit Shirin drüber? Habe mich aber nicht so richtig getraut, das Thema anzugehen. Wie lange können wir das noch durchhalten? Oder wie lange können wir ihm das noch zumuten? So, ist es für ihn noch lebenswert oder nicht?
Alle haben so ein bisschen gedacht und haben gesagt, oh, vielleicht warten wir noch. Aber eigentlich hat sein letztes Stündlein geschlagen.
Das ist ganz viel Aufwand und das Thermoregulationssystem des Pferdes, das haben wir, glaube ich, alle mal gelernt für alle unsere ersten Reitabzeichen, ist das zweitbeste auf der Welt nach den Trampeltieren und Kameloiden oder wie die genau heißen. Es ist ja, boah, was die da erzählen. Also Elefantenhaut. Natürlich muss die gepflegt werden. Ich meine, Sonnenbrand ist wahrscheinlich dann auch ein Thema.
Na klar.
alle 2 Stunden abkühlen, da wirst du ja wahnsinnig.
Dass man sich da überlegt, ein Pferd einzuschläfern, das kann ich gut verstehen.
Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, ist das jetzt noch irgendwie richtige Tierliebe oder ist das unser eigener Egoismus?
Das ist auch mal ein Thema. Darüber sollten wir uns auch mal unterhalten.
Absolut.
In einem unserer nächsten Fälle hier. Aber Hoffmanns wollten noch nicht aufgeben und die haben ja noch auf die nächste Impfung gehofft, weil die erste hatte ja Erfolg. Und natürlich denkt man dann, die nächste wird es dann bringen. So, die kam dann auch.
Die gab es dann doch.
Ja, also eigentlich wäre sie fällig gewesen nach ungefähr 4 bis 6 Wochen. Wegen Corona kam sie dann erst 3 Monate nach der ersten und dann ein bisschen später bekam er noch eine dritte. Und was dann passiert ist, erzählt Gabi Hoffmann.
Dann hat er im Herbst und im Winter nochmal eine gekriegt. Und da war das dann eigentlich so, der Mähnenkamm ist dann noch so ein bisschen abgeschwollen. Der war halt so wulstig wie bei einem Eczema. Der ist dann halt nicht mehr ganz so wulstig gewesen. Und immer sind wir mit ihm in die Klinik gefahren und haben das dann da machen lassen. Weil das erste Mal wussten wir auch gar nicht. Wir mussten noch unterschreiben, wenn mit dem irgendwas nicht in Ordnung ist, dass niemand in Regress genommen werden kann, weder die Impfstoffhersteller noch die Klinik. Aber es war halt unser letzter Versuch. Und ich habe gesagt, das möchte ich halt gerne versuchen. Und wenn ich weiß, ich habe alles getan und es geht doch nicht, dann kann ich auch mit reinem Gewissen ihn gehen lassen.
Ja, klar, der Gedanke muss immer mitgedacht werden. Aber da ist wieder dieser kleine Funken am Horizont, so ein ganz klein bisschen hell in allem dunklen, haarlosen.
Ein Fitzelchen Hoffnung, ja. Und es wurde ja dann auch wirklich besser, ne? Nach dem ersten Mal ja schon und dann eben schlechter. Und dann, als die Folgeimpfungen dann kamen, dann wurde es deutlich besser. Und dann sind auch wieder ein paar Haare gewachsen, so am Rücken so ein paar und am Kopf. Daily war wieder ganz gut drauf, aber dann drohte ja der nächste Sommer. Und das fiel ihm ja dann ganz besonders schwer durch diese Thermoregulation, die eben nicht so richtig funktionierte. An Reiten war sowieso nicht mehr zu denken, bei dem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Und dann zog Vicky Appendino, also die Tochter der Stallbetreiber, nach Rügen um und hatte dann eine Idee.
Man hatte dann irgendwann gesagt, Mensch, bringt ihn doch einfach mal auf die Insel. Bei uns wird es gar nicht so heiß wie bei euch. Und wenn, dann weht meistens ein Wind, der das Ganze ein bisschen erträglicher macht. Das war zwar schon irgendwie komisch von jeden Tag hegen, pflegen, päppeln und gucken, was los ist, auf, okay, wir geben ihn jetzt weit weg auf eine Insel.
Insel hat immer den Vorteil, nicht so warm und durch den Wind natürlich auch weniger fliegen. Also viele Sommerekzema, wir wissen mittlerweile, er ist kein Sommerekzema, die kommen ja sehr gut mit diesen klimatischen Bedingungen da zurecht. Und interessanterweise gibt es ja auch Pferde, die an der Küste zur Welt kommen, dann irgendwie, ich sage jetzt mal, ins Rheinland verkauft werden, auf einmal Sommerekzema sind und alle sagen, wie, das war noch nie, das kann doch gar nicht sein. Das kann sehr wohl sein, eben weil da in Sachen Fliegen das alles ein bisschen besser ist.
Ja, klar, absolut. Und in Rügen weht auch wirklich immer Wind und es ist wirklich kühler als woanders in Deutschland. Aber trotzdem denkt man sich natürlich, so ein Pferd einfach jetzt mal auf eine große Weide auswildern, das kann nicht funktionieren. Also alle waren da sehr, sehr misstrauisch und Vicky Appendino hat auch hoch und heilig versprochen, den erst intensiv zu beobachten und zu betreuen und notfalls eben das Experiment dann auch abzubrechen. Also absolut spannend für alle Beteiligten. Wir hoffen, es waren auch die ersten Wochen dann immer vor Ort. So ein Pferd einfach auszuwildern ist ein Experiment, das traut sich auch nicht jeder. Und an die Anfangszeit, da kann Vicky sich auch noch ziemlich gut erinnern.
Es war natürlich ein krasser Umstieg von Hochintensivpflege und Betreuung auf 24 Stunden raus in eine Herde von 10 Pferden. Dann ging es darum, wie wird er akzeptiert in der Herde? Wie kriegt er das hin? Verträgt er überhaupt Gras? Ne, das war schon im Anfang Juli oder so, also es war nicht mehr ganz so gehaltvoll, das Gras, aber trotzdem, das ist die überwiegende Futterzufuhr, die da ins Pferd kommt. Und dann hatte er ja auch schon diese empfindliche Haut und auch so die Wundheilung war gestört. Also hat er sich einmal so ein bisschen an einem Busch aufgeratscht, ging das über Wochen nicht zu. Und dann ging es auch mal so, wenn mal ein paar Tage am Stück Regen war, wie behandle ich den? Decke ich den ein? Dann wird es am Tag ja vielleicht doch irgendwie auch hier mal um die 20 Grad, decke ich ihn dann wieder aus. Das kann ich irgendwie eigentlich gar nicht leisten. Ab wie viel Grad braucht der permanent eine Decke? seine Eczema-Decke hatte er eigentlich immer drauf, weil der kann sich natürlich ohne Schweif und ohne Fell auch nicht vor den Fliegen schützen, auch wenn hier kaum welche sind. Geht das kaputt oder läuft der sich irgendwie, scheuert der sich wund, wenn der sich viel mehr bewegt? Der hat ja auch dann in der Herde ein deutlich höheres Bewegungspensum. Und er stand ja auch jahrelang immer neben Pferden, aber nicht mehr zusammen mit Pferden. Und wir hatten das so gemacht, dass er mit einem Kumpel eingegliedert wird. Und dann haben wir, du warst in der ganzen Zeit da, die ersten Wochen, also die ersten 6 Wochen warst du komplett durchgängig bei mir. So, dass wir, ja, also jeden Tag und auch über Stunden uns das angucken konnten, wie verhält er sich, wie verhalten die anderen sich ihm gegenüber. Und die haben ihn ausgegliedert. Also der hatte nur Glück, dass er diesen einen Kumpel hatte, der bei ihm blieb. Ansonsten war der da. Naja, die Fläche ist so groß, dass die quasi ein bisschen ihr eigenes Ding da gemacht haben. Und dann wollte ich dem schnell so eine Regendecke in der Herde drauf tun und habe ihm die Eczema-Decke mitten in der Gruppe abgenommen. Da haben die den angegriffen. Dann bin ich mit dem Pferd schnell irgendwie zum nächsten Tor und hab uns beide da quasi rausgefischt, alles stehen und liegen gelassen, die Decken, und nur schnell den Gau genommen und da, ja, weggerannt vor den anderen. Da war mit Schnorcheln und mit angelegten Ohren auf ihn zurennen, alles war da dabei. Dann war der wieder eingedeckt, war alles okay, aber der hatte nicht viel zu sagen.
Das ist aber interessant, dass Pferde den Mitdecke als ihren Artgenossen wahrnehmen und diese extreme Reaktion, die ist ja ganz offenkundig dem Umstand geschuldet, dass die sagen, was ist das? Das ist fremd, das ist auf jeden Fall kein Pferd.
Der sieht anders aus.
Das muss ein Feind sein. Also
ja, aber es ist wirklich interessant, dass sie offenbar ein Pferd mit Decke inzwischen als ihresgleichen wahrnehmen, weil man offenbar als Pferd inzwischen so daran gewöhnt ist. Aber ein Pferd mit Hautschäden wird aussortiert. Also Pferde sind schon gemein. Also muss man wirklich sagen. Das war schon übel am Anfang, wie es ihm da ging. Aber er war ja auch erstmal nur im Sommer da. Im Winter haben ihn Hoffmanns dann nochmal nach Berlin gebracht, weil sie sich nicht getraut haben. Winter, kalt, ne? Also ein Pferd ganzjährig draußen, nur mit dem Unterstand. Außerdem wurde er auch weiter behandelt. Also der hat dann inzwischen schon die 7. Impfung bekommen. Aber er kam im Sommer darauf wieder auf die Weide nach Rügen.
Und dann hat man aber schon gemerkt, im 2. Sommer kam er viel schneller rein. Er war viel schneller so in der Gruppe drin. Er kannte die Herde. Er hat dann auch ganz normal zugenommen mit Gras. Er brauchte dann schon viel weniger Pflege. Also ich sag mal von täglich hin zu einmal die Woche. Dann sah er so gut aus wie seit Jahren nicht mehr. Und das Blut war auch so gut wie nie. Und er hatte seinen Platz in der Herde am unteren Ende der Rangfolge. Aber er hatte seinen Platz da. Und da habe ich dann auch nicht mehr ganz so viel umgedeckt. Also sonst war es wirklich so, wenn ein Schauer über mehreren Stunden da war, dann habe ich ihn wirklich eingedeckt. Und dann haben wir einfach, hat er seine Eczema-Decke getragen. Es sei denn, es waren dann so, hatten wir einmal Sturmflut. Über Tage wirklich Liter und Liter Regen. Da habe ich ihm eine Regendecke dann ein paar Tage drauf gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das einen Winter draußen versuchen, was wirklich ja haarig ist, weil der hat kein Haar. Und es wird zwar nicht super kalt, aber es ist schon rau hier. Da waren wir super unsicher erst. Wie handelt man das? Und dann haben wir echt nur Try and Error gemacht. Den einfach mitlaufen lassen. Und ich habe immer geguckt, wie gibt er sich. Ich habe unter die Decke gefasst. Ich habe immer auch ganz viel am Gewicht und so an seiner Körperhaltung geguckt. Und dann haben wir ein bisschen versucht, so irgendwie eine Regel daraus abzuleiten. Also daily immer eine Schicht mehr als die anderen. So haben wir das dann auch gemacht. Und der wurde immer voller und runder und gesünder. Und dieses Jahr kam der aus dem Winter heraus gesund, schneckenfett und einfach glücklich. Er hat dann auch ganz regulär wie die anderen, als sie die Decke auskriegten, kriegte der seine Eczema-Decke an. Und da hatte man schon noch so, ich sag mal Mitte April, Ende April, von Tag zu Nacht schon auch noch Schwankungen. Also da müssen die in den Nächten schon auch ein bisschen noch dem Wind, ja, sich gegen den Wind stellen und die anderen ihr Fell aufstellen, er nun nicht. Und auch da habe ich dann einfach viel geguckt und ihn angefasst und gedacht, nee, der irgendwie macht der Thermoregulation anders, aber er kriegt es irgendwie gut hin. Also auch so dieses ganze, diese natürliche Fettigkeit und Geschmeidigkeit, die so eine Haut hat, das hat sich total verändert. Und der ist mittlerweile zweiter Boss der Herde. Und auch wenn ich ihn jetzt mitten in der Gruppe ausdecke, da guckt keiner mehr komisch, obwohl die Gruppe eine andere ist, als sie noch vor 2 Jahren war. Das ist einfach, sein Stand in der Herde ist ein anderer.
Das war die beste Entscheidung überhaupt.
Klingt nach einem Happy End.
Ja, da muss man vielleicht doch noch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also so richtig ist er natürlich nicht wie ein normales Pferd. Also er hat immer noch an ganz wenigen Körperstellen Haare, Hals, Kopf, Kruppe, immer nur mal so ganz paar Flecken. Er hat so gut wie keinen Schweif. Es wird auch regelmäßig weiter Blut abgenommen und die Eosinophile schwanken ziemlich stark. Also mitunter auch von alleine, dann sind sie hoch, dann sind sie runter. Das kann sich auch noch keiner so richtig erklären, wodurch das dann ausgelöst ist im Einzelfall. Er wurde und wird auch nochmal nachgeimpft, also die behandeln ihn weiter. Und keiner weiß so ganz genau, wie es weitergehen wird. Also er ist jetzt nicht geheilt. Und auch Antonia Gabriel ist nicht so ganz sicher, was die Zukunft dann so bringen wird.
Also schlussendlich wäre es natürlich super, wenn das Pferd nachher mit der Therapie, unter der Therapie symptomfrei durchs Leben laufen kann.
Das hoffen jetzt alle Beteiligten natürlich, dass er symptomfrei durchs Leben laufen kann. Aber man muss sagen, das ist immer noch ein Therapieversuch. Der Impfstoff ist noch nicht auf dem Markt.
Aber das Versuchskaninchen hat toll reagiert.
Das Versuchskaninchen hat toll reagiert und insofern hoffen natürlich auch die Hersteller, Entwickler des Impfstoffes, dass das dann mal einschlägt und dass das wirklich bei eosinophilen Krankheiten, da gibt's ja noch mehr, ne? Das hat ja Professor Heidi Gehlen so ein bisschen erwähnt, Lunge, Asthma, Darmentzündung, Nesselfieber. Da könnte das helfen, könnte Pferden wie Daily helfen, aber könnte auch Pferden mit Sommerekzem helfen. Also dafür ist das ja letztlich entwickelt worden oder dafür wird es entwickelt. Wann der auf den Markt kommt, ist auch noch nicht so ganz klar. Das ist auch eine Geldsache. Also das ist wohl mit der Finanzierung noch so ein bisschen schwierig. Aber Daily ist zumindest ein gutes Beispiel dafür, dass es hilft. Also es geht ihm gut. Ich habe ihn gesehen. Er ist stabil, er sieht glücklich aus, er ist munter, er ist wohlgenährt. Und im Moment sind alle glücklich, kann man sagen, so inklusive Daddy.
Also ich habe zu Shirin gesagt, wenn er jetzt was hat und er über die Regenbrücke gehen muss, habe ich kein Problem mehr damit, weil ich weiß, dass er die letzten Jahre ein schönes Leben hatte.
Also ich bin richtig stolz auf das Pferd und auf uns. Weil ich wirklich denke, wir haben ihm ein richtig gutes Leben, haben wir ihm zurechtgebastelt. Auch wenn wir jetzt eigentlich fast gar nichts mehr tun. Also das war auch so verrückt, dass man so intensiv gepflegt hat, so viel Zeit investiert hat. Und jetzt lässt man ganz viel den Dingen seinen Lauf und allen geht's besser.
Okay, es ist also ganz einfach der Natur ihren Lauf lassen.
Ja, wenn es immer so ginge, ne?
Ja, wäre schön. Also,
wobei manchmal denke ich wirklich, sollte man der Natur mehr ihren Lauf lassen, weil die Natur, glaube ich, sehr, sehr viel, vielleicht mit ein bisschen Zeit hinkriegt, was man selber gar nicht so gut hinkriegt. Also denk mal an Sehnenschäden, an alle möglichen Beingeschichten.
Ja, ein Pferd Pferd sein lassen. Also, und ja, ehrlich gesagt, die Natur sitzt schon ein bisschen länger an dem Projekt Pferd als wir Menschen aktuell.
Richtig. Und ja, der lebt da auf 25 Hektar. Der lebt so natürlich, wie ein Pferd nur leben kann. Natürlich mit Unterstützung, das haben wir ja gehört. Vielleicht stimmt's ein bisschen.
Der Mix macht's.
Der Mix macht's, wie immer.
Das war sie, die erste Episode unseres Podcasts Erzähl mir was vom Pferd mit dem True Case von Daily Deal, dem Pferd, dem alle Haare ausgefallen sind und der dank ganz großem Engagement seiner Besitzerin und auch anderen vielen, die mitgeholfen haben, irgendwann reif für die Insel war. Und dort, wir haben es gehört, lebt er in seiner Herde ein allem Augenschein nach wirklich glückliches Leben.
Und Infos zu Daily Deal, zu den Studien und Institutionen, die in diesen True Case involviert waren, findet ihr in den Shownotes. Außerdem könnt ihr auch auf unserer Webseite nachschauen unter erzählmirwasvompferd.de, also mit AE geschrieben. Oder ihr guckt einfach mal auf Instagram in der Bio unter erzählmirwasvompferd. Dort haben wir auch noch weitere Hintergrundinfos zu diesem Fall zusammengetragen.
Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über Feedback und vor allem, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Plattformen. Am besten einfach sofort abonnieren. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns über unsere Website oder in den sozialen Medien erreichen. Dort könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren, sodass ihr aktuell erfahrt, woran wir gerade arbeiten und wann die nächste Folge online ist.
Und wenn ihr auch einen Fall habt, den ihr spannend findet, dann könnt ihr ihn uns auch gerne unter unserer Hotline kurz schildern. Einfach eine Sprachnachricht hinterlassen unter 0171 166 4455. Nochmal 0171 1166 44 55 und sagt uns dann auch, wie ihr zu erreichen seid. Dann recherchieren wir gern für euch. Stichwort Recherche, wir wollen auch gern eure Fragen beantworten.
Genau, eine Antwort auf die gute Frage gibt's bei uns in jeder Folge. Uns interessiert, was euch schon länger beschäftigt oder wo ihr nicht weiterkommt. Und wir suchen dann nach der oder den richtigen Antworten.
Beziehungsweise recherchieren, welche Experten oder Experte diese gute Frage am besten beantworten kann. Auch da gilt, schreibt uns eine E-Mail, schickt eine Sprachnachricht oder kontaktiert uns per PM auf Instagram.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Tschüss sagen Anja Nils
und Jan Tönjes.